Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ja, wir sind heute Sonderepisode und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ihr seht es vielleicht nicht. Und ich habe den Benjamin Schwarztag, Founder von Doktor. Hallo Benjamin, erstmal so schön, dass du da bist.
Hallo Matthias, freue mich dabei zu sein in diesem sehr speziellen Umfeld heute.
Ich wollte gerade sagen, also deswegen müssen wir beide so ein bisschen schmunzeln. Nicht weil schwarz und schwarz, sondern wir sitzen auf das Lascht in Heilbronn in einem Audi-Sportwagen.
Ziemlich
ganz
krass.
Viel Bewegungsfreiheit, ne?
Man hört die Stimme vielleicht so ein bisschen eingeschränkt. Das liegt auch an der Einschränkung des Körpers im Sportsitz dieses krassen Audis,
ja? Ja, also von dem her, die Bilder seht ihr dann sicherlich irgendwo mal bei LinkedIn oder sonst wo. Also sehr spezielles Umfeld, wo wir aufnehmen. Nichtsdestotrotz, wir machen eine Sonderepisode. Wir sprechen über dich, über Doktor die nächsten Minuten. Vielleicht bevor wir jetzt wirklich reingehen, auch in die Lösung, gib uns mal ganz kurz einen Überblick. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her, lieber Benjamin?
Jawohl, Benjamin Schwarz. Ich komme aus Köln, bin 36 Jahre alt und habe, nachdem ich mal Industriekaufmann gelernt habe und damit, glaube ich, kein ganz typischer Gründer bin, Medienwissenschaft studiert, war früh selbstständig. Ich habe ganz viel ausprobiert, weil ich Bock auf Unternehmer sein hatte und habe aber, und das ist das, was auch heute unser Thema ist, vor knapp 5 Jahren Doktor gegründet, Doktor Psychologie und Facharztservice, was wir da genauer machen, in bald 100 Kundenunternehmen, erzählen wir gleich.
Genau, aber spannendes Thema und das haben wir ja öfters bei uns im Podcast, dass so wie du jemand aus einer anderen Branche kommt, aus einem anderen Umfeld, gab es da irgendwie ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Moment, Impuls, der dich dann eben in diese Healthcare-Branche, die ja nicht sehr einfach ist, sprechen wir nachher auch noch drüber,
ja,
dahin gebracht hat?
Habe ich mich auch immer gefragt, ne? Und ich glaube, dass ich das, als der Moment passierte, gar nicht so wusste, aber im Nachgang eigentlich schon. Eigentlich wollte ich mal Schauspiel studieren, dann habe ich das gemacht und dann habe ich mich dabei nicht so ganz wohl gefühlt und habe dann erstmal nicht so richtig weitergewusst und habe dann irgendwie Industriekaufmann gelernt. Also super Kontrast. Und dann saß ich da in einem Unternehmen, das Rohre hergestellt hat, große Rohre für Pipelines, und ich war der junge Azubi mit 18, 19, 20 Jahren und saß da, habe die Post abgestempelt, die Post geöffnet, die Post verteilt, und immer wieder passierte es, dass irgendwie ältere Kollegen, Kolleginnen zu mir kam und mir ihr Herz ausgeschüttet haben. Also irgendwie stand auf meiner mittlerweile sehr großen Stirn, du kannst mir alles erzählen oder so, ich weiß nicht genau.
Und du hast ein Helfergehen, ne?
Also, augenscheinlich habe ich das, und es stand auch irgendwie auf der Stirn, sodass die Leute das erkannt haben. Und dann sind sie zu mir gekommen und haben mir das erzählt, was so privat los ist, was bei ihnen los ist. Und ich habe immer gedacht, das ist ja irgendwie komisch, warum kommen die zu dir und gehen nicht zum Betriebsarzt, zur HR-Abteilung. Die kamen zum Azubi, und dann hatte ich die Geschichte am Bein und wusste, ja, das ist so richtig, was mache ich denn jetzt damit? Ja, ich habe keine Ahnung. Komme aus einem Haushalt, wo der Papa Kfz-Mechaniker und die Mutter Erzieherin ist, also da sind jetzt auch keine Therapeuten. Da wusste ich auch nicht so richtig, was zu tun ist. Und das hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet, muss ich sagen, und habe mich gemerkt, da ist ein Bedarf.
Okay. Und du bist dann aber nicht eben der Firmenseelsorger geworden? Es gibt ja solche medizinischen Dienste, ja, oder externe Berater in solchen Firmen, Sozialberater und so weiter,
ja,
sondern du hast dann einen anderen Weg gewählt. War das dann von vornherein klar, dass du in eine eigene Firma gründest, oder war auch mal vielleicht am Anfang so die Überlegung, das Thema macht mir Spaß, ich arbeite mit Menschen, ich kann Menschen helfen. Gibt ja auch Lösungen, also in einer anderen Art und Weise, wie gesagt, wir sprechen gleich über Doktor, wie er arbeitet,
ja,
und was die Inhalte sind. War da aber auch die Überlegung, in eine Firma zu gehen und da eben so einen Job zu machen und zu helfen, oder war klar, du gründest?
Gute Frage. War es eigentlich nie eine Alternative, selber irgendwie Berater, Therapeut, wie auch immer zu werden, weil, also die Leute sind zwar zu mir gekommen, aber ich habe es auch schon mal als anstrengend empfunden und habe gedacht, es muss ja einfachere Lösungen geben, als dass ich das alles mache oder so, ne? Und deswegen war der Gedanke, Unternehmer zu werden, schon präsenter. Also ich habe dann die Ausbildung fertig gemacht und habe dann eben Medienwissenschaft studiert und habe da früh Bock auf Selbstständigkeit gehabt. So, ne? Okay. Alles Mögliche ausprobiert. Aber das selber jetzt irgendwie dann wirklich Therapeut oder so zu werden, war eigentlich nicht so richtig da. Nee.
Okay. Jetzt hast du dann Doktor gegründet. Wir haben so ein bisschen gehört, wie der Weg dahin gegangen ist oder der Weg dahin geführt hat, so rum. Und jetzt gib uns mal wirklich einen Einblick, was macht Doktor? Du hast vorhin kurz angeteasert mit Hilfestellung für Menschen mit psychologischen Problemen als Überschrift. Aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Was ist euer Zieltarget auch im Healthcare-Markt? Was versucht ihr zu adressieren? Vor allem, was löst ihr auch für Probleme vielleicht im Markt? Dass wir darüber sprechen.
Ja, muss man, glaube ich, so ein bisschen auseinanderhalten, was sind die Probleme, die wir lösen beim Hilfesuchenden, also beim Nutzer am Ende, und welche Probleme lösen wir beim Kunden? Denn der Kunde ist immer das Unternehmen bei uns. Vielleicht ist das einmal die wichtigste Feststellung. Also mit unserem Doktor Psychologie und Facharztservice, für alle, die das nachher googeln wollen und den Link nicht finden, Doktor schreiben wir mit Q, also D-O-Q-T-O-R. Was wir damit tun, ist wirklich allumfassend der externe Ansprechpartner für alle hilfesuchenden Mitarbeiter zu sein. Ja, also unsere Leistung ist es, mit unseren eigenen Psychologinnen, Medizinern, Sozialarbeitern wirklich der zentrale Ansprechpartner zu sein, der mehr ist wie die Telefonseelsorge. Ja, also zuhören ist ganz wichtig und das machen die sicherlich gut, keine Frage. Ja, aber wir wollen, das tun wir eben über 100 Kundenunternehmen, direkt den Hilfeweg bauen. Das heißt, wir klären auf. Was hast du eigentlich? Welche Hilfewege gibt es überhaupt? Was erwartet dich da? Wo passt denn deine Lage überhaupt hin? Und wenn du dich für einen Weg entschieden hast, dann machen wir sogar die konkreten Termine. Das heißt, das Unternehmen freut sich, ja, einen Ansprechpartner für alle Belastungen der Mitarbeiter zu haben. Was konkret, und da kommen wir zu den Punkten, welche Probleme lösen wir beim Kunden, was konkret dafür sorgt, dass die Ausfallzeiten runtergehen, dass das Personal leistungsfähig, jetzt sitzen wir ja im Sportwagen, also Performance ist schon Thema,
ja.
Ja, dass die Leute leistungsfähig bleiben und das für die Unternehmen in einer unsicheren Zeit irgendwie kalkulierbar bleibt mit ihrem Personal. Ja, dass man weiß, die melden sich frühzeitig, wenn sie Belastungen, dass man weiß, wenn sie wirklich etwas haben, es gibt Unfälle, die nicht zu verhindern sind, ja, dass die schnell Hilfe bekommen und eben schnell an den Arbeitsplatz zurückkommen. Das ist das klare Ziel und der klare Vorteil, warum wir vom Unternehmen gebucht werden.
Okay, verstanden. Jetzt lass uns das mal, bevor, ich habe noch ganz viele Fragen auch zum Modell nachher, in der Praxis mal ganz kurz durchspielen. Also das heißt, ihr geht an eine Firma, die Firma kauft eure Lösung, stellt es den Mitarbeitern zur Verfügung. Die können darauf zugreifen, geht wahrscheinlich über irgendein Lizenzmodell, denke ich mal, das Geschäftsmodell. Und das heißt, der Mitarbeiter sagt dann, okay, ich habe ein Problem, oder sitzt vielleicht sogar im schlimmsten Fall bei einem BEM-Gespräch.
Gibt es auch.
Ein Thema, genau. Also es wäre für mich jetzt so ein klassischer Fall, BEM-Gespräch, ne, Personalstelle versucht eine Lösung zu finden, Mitarbeiter ist irgendwo am Ende seiner Kräfte, am Ende seines Lateins, weiß nicht mehr weiter. Dann würde jetzt der HRler hingehen und sagen, okay, pass auf, wir haben doch hier die Lösung, ruf mal oder kontaktier mal Doktor. Und wie ist dann der Weg weiter? Wie muss man sich das vorstellen?
Das wäre sogar ein bisschen umständlich, wenn es tatsächlich so wäre, sondern das Unternehmen bucht unser Tool und setzt das ja wirklich als Flatrate ein. Das heißt, das steht allen permanent zur Verfügung, und ich selber als hilfesuchender Mitarbeiter oder als Thema der Angehörigen, das ist ja auch mit inkludiert, kann mich, wann immer ich das Gefühl habe, direkt beim Service melden. Und melden heißt in dem Fall anrufen, einen Chat starten, mit unserem KI-Bot sprechen, eine E-Mail schreiben, einen Videocall durchführen und so weiter. Also der Kanal, der mir am nahesten liegt, den kann ich sofort wählen und komme durch zu Hilfe und muss nicht den Personalchef fragen, hey, mir geht's gerade schlecht, gib mir mal die Nummer.
Okay. Verstanden. Da vielleicht ist wahrscheinlich auch der USP gegenüber anderen Lösungen, die es gibt im Unternehmen. Es gibt ja verschiedene, aus der Historie, aus verschiedenen so Familienhilfen und wie sie alle heißen.
Sozialberatung.
Das heißt, da seid ihr einfach schneller. Was mir jetzt natürlich sofort in den Sinn kommt bei dem ganzen Thema, ihr entlastet ja auch ein Stück weit das System. Das System dahingehend, dass ihr ja, du hast vorhin gesagt, Termine vereinbart.
Ja.
Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, also Krankenkassen mit Facharzttermin-Hotline tun sich schwer. Die 116, 117, weiß nicht, also hier in Baden-Württemberg, du kommst aus NRW, funktioniert gar nicht. Sie sind auch hilflos, also können sie auch keine Ärzte schnitzen.
Ja.
Ihr löst eigentlich auch ein Problem im Gesundheits-, also im Sektor der Versorgung, oder?
Das kann man so sagen, das kann man sogar auch offiziell als Message mitgeben. Unternehmen, und ist ja eigentlich schade, dass es so weit kommen musste, aber Unternehmen finanzieren oder stabilisieren den Versorgungsmarkt mit an der Stelle, ja, weil sie privat zu finanzierende Dienstleister bezahlen, wie wir es sind. Und das führt ja sogar im allerbesten Fall fürs Versorgungssystem dazu, dass man 5 Gespräche mit unserer Psychologin dann führt und danach ist das Thema erledigt. Ja? Also die Person wird davor geschützt, tatsächlich zu erkranken und eine Therapie zu benötigen, und damit wird das System gestützt. Das passiert tatsächlich, aber auch, und das ist auch für uns so ein bisschen das Erfolgsrezept, wir machen ja eine Vorqualifizierung. Ne? Also wie orientierungslos sind die Belasteten gerade? Ja? Die versuchen irgendwo einen Termin zu bekommen, egal ob es der Facharzt oder der Therapeut ist. Hauptsache, sie kriegen irgendwas. Da wird nicht mehr geprüft, bin ich hier wirklich richtig? Komme ich gut vorbereitet? Passt das überhaupt zu dem, was ich brauche? Ich mache mir den Termin, Hauptsache, ich kriege irgendwas. Und das strapaziert die Systeme ja extrem.
Ja. Aber wenn wir jetzt da reinschauen, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Praxisbeispiel. Also der Mitarbeiter kontaktiert euch, Hilfestellung, bis zu welchem Zeitpunkt begleitet ihr ihn und wo ist für euch dann auch, ich sage jetzt mal, der Cut, wo er sagt, okay, du brauchst jetzt, ich nenne es jetzt mal, also andere professionelle Hilfe. Also nicht wertend gemeint, sondern du brauchst einen anderen Lösungsansatz. Wir können dir bis hierher weiterhelfen, aber next step. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben so zwei Gruppen an Nutzenden, würde ich sagen. Die einen, die sowieso wissen, was sie brauchen, weil sie vielleicht gerade vom Hausarzt kommen, die haben eine Überweisung in der Hand, haben auch keine Frage, sondern brauchen einfach nur einen Termin.
Okay.
Ne? Da ist der Cut relativ klar, weil es dann nur noch darum geht, wo finden wir den passenden Termin, die passende Nische, um die Person eben doch möglichst schnell, möglichst passend und einer hohen Qualität unterzubringen. Und die andere Gruppe, das sind eher die Orientierungslosen, die auch erstmal eben die Beratung brauchen. Und wenn es jetzt um Thema Psyche geht, dann sind das 1, 2, 3, manchmal 5 Sitzungen mit den eigenen Psychologen, bis man erstmal stabilisiert ist, bis man erstmal orientiert ist. Und wenn derjenige sich dann für den Weg entschieden hat, kriegt er den Termin. Ja, also bei Therapie im städtischen Raum muss das innerhalb von 2 Monaten laufen.
Okay.
Ja, und in der Zwischenzeit begleiten wir ja schon. Und dann ist der Übergang aber nicht zwingend beim ersten Termin beim Therapeuten, sondern was erleben wir? Das kennen vielleicht auch einige Zuhörer, die das selbst mitgemacht haben. Jetzt bist du beim Erstgespräch, bist froh, überhaupt erstmal in der Lösung zu sein und fühlst dich vielleicht nicht wohl.
Mhm.
Ja, weil du da erst merkst irgendwie, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich das lieber einem Mann oder einer Frau erzählen. Also eben nicht der Person,
klar,
die mir gegenüber ist. Ich fühle mich einfach nicht wohl.
Ja, ja, klar. Ist aber normal, weil du nimmst ja das, was du vom Prinzip her gerade aktuell zuerst bekommst. Ne? Du nimmst die Person, ohne da jetzt irgendwie ein Matching zu machen. Also kann ich komplett nachvollziehen.
Ja, wir versuchen das ja auch dann vorher zu thematisieren. Hey, denk mal, fühl dich in die Situation rein. Hast du das Gefühl, dass du das lieber einer bestimmten Person erzählen würdest, einer anderen aber nicht und so weiter. Und trotzdem kann es dazu kommen, dass du dich da nicht wohlfühlst. Und natürlich geht unser Weg dann weiter und wir suchen die Alternative.
Okay.
Und bleiben eben so lang an der Seite, bis die Person im besten Fall geheilt ist oder zumindest in der sinnvollen Lösung angekommen.
Okay.
Ja.
Und wenn man da reinguckt, du hast gesagt, ihr sprecht ja oder analysiert so ein bisschen den, ich nenne es jetzt mal Patientenkunden, also ne?
Mhm.
Jetzt bleiben wir beim Begriff Patienten. Das heißt, ihr habt auch unterschiedliche Psychologen hinten dran, die für unterschiedliche Krankheitsbilder stehen oder für unterschiedliche Symptome?
Total. Eine Ebene darüber müssen wir noch dran denken. Also wir haben ja auch soziale, familiäre Belastungsbilder.
Genau.
Das heißt, da ist eine Person, wo die Pflegesituation oder Demenz der Mutter für eine starke Belastung sorgt. Das ist dann ein Pflegethema, aber natürlich auch ein psychisches.
Klar.
Das ist ja logisch und deswegen müssen wir beides behandeln und brauchen dann auch eine Pflegeexpertin zum Beispiel. Ne?
Okay.
Also es gibt tatsächlich zum Thema Schulden, zum Thema Pflege, zum Thema Erziehung und so weiter, haben wir Expertinnen und Experten im medizinischen Bereich auch, machen wir Top-Erfahrungen mit Physician Assistances, das kennen nicht so viele, aber das sind, die heißen auf Deutsch Arztassistenten, das ist aber, es wird dem nicht gerecht, die sind super und die sind extrem gut ausgebildet. Das machen die da und im psychologischen Bereich, das war ja deine Frage, haben wir natürlich ganz unterschiedliche Fokusbereiche. Ne? Wir haben ja auch den Bereich Trauma zum Beispiel, wenn jetzt dann ein Unfall war, zum Beispiel Arbeitsunfall oder sowas. Wir haben natürlich schon auch einen Fokus auf Thema Depression, ehrlicherweise. Das muss man sagen, das ist ganz klar mit der häufigste Fall.
Okay, und wenn man so in die aktuelle Situation reinguckt, was sind, also kannst nicht jetzt über einzelne Fälle sprechen, aber vielleicht mal kurz einen Einblick geben. Also meine Wahrnehmung ist gerade, dass das Thema mentale Gesundheit, die psychische Belastung steigt durch verschiedene Faktoren, pflegende Angehörige und so weiter. In der Familie hast du ja angesprochen, auch die berufliche Situation. Nehmt ihr da auch einen massiven Anstieg wahr und wird dadurch auch euer Service stärker wahrgenommen und in Anspruch genommen gerade? Oder ist das jetzt eine rein subjektive Wahrnehmung von mir, dass man immer sagt, okay, die Leute sind eher gerade so ein bisschen mentaler, ja, irgendwie lost, nenne ich es jetzt mal.
Ich würde gerne sagen, wir können die Studien oder die Statistiken der Krankenversicherung gerade bestätigen, dass es jetzt auf dem höchsten Punkt ist und irgendwie letztes Jahr schon hoch war und vorletztes Jahr angestiegen ist und so irgendwie in die Richtung. Ehrlicherweise ist das aber von Anfang an heißt bei uns ja 5 Jahre, so stark gewesen wie jetzt.
Okay.
Was aber auch, ich glaube, die Erklärung ist relativ einfach, für viele. Also die Belastungen waren, glaube ich, vorher auch schon da. Jetzt brechen sie so richtig auf.
Ne? Okay.
Und für viele waren wir zum ersten Mal ein Ventil, die Belastung zu adressieren.
Okay.
Ja, und das war vor 5 Jahren genauso, wie es das jetzt ist.
Okay. Also das heißt eigentlich, ihr habt ein Ventil geschaffen und habt Probleme aufgegriffen und sichtbar gemacht, die vorher schon da waren, die aber viele vielleicht mit sich selber ausgemacht haben oder die Situation einfach ausgehalten haben.
Ich wollte gerade sagen, wenn du es nicht gesagt hättest, ja, aushalten ist, glaube ich, das Allergrößte, ne? Das Thema mit der Family, was da alles los ist, also Führungskräfte, die zum ersten Mal in der Führungsposition sind, kennen wir wahrscheinlich alle. Die sind 35, 36, 37 vielleicht, ja, in meinem Alter. Erste Führungsebene, Rush-Hour des Lebens, ausgebaut, Kind bekommen, geheiratet, so, ja. Der Rising Star droht zu verglühen an der Stelle. Ey, die haben so viel vielschichtige Themen und denen eben rechtzeitig eine Entlastung zu bieten, ist, glaube ich, ein immenses Thema. Und das war es aber vorher auch schon.
Klar, aber da die Frage, weil du sagst, ihr seid jetzt 5 Jahre am Markt, ne? Euch gibt es 5 Jahre. Das ist ja genau die Phase, wo eigentlich so dieser Bruch war zwischen, ich sag mal, vor Corona, nach Corona.
Ja.
Das habt ihr ja noch ein Stück weit mitbekommen.
Wir haben ja komplett in Corona gegründet quasi, was auch lustigerweise dazu führt, dass man Mitarbeiter 2 Jahre nach der Einstellung kein einziges Mal gesehen hat. Und so war für mich als Gründer auch eine spannende Perspektive. Hat aber funktioniert, kann ich an der Stelle sagen. Aber ja, das haben wir schon klar gespürt. Da war Corona noch präsent, aber es war vor allem, dass dieser Puffer, der war wahrscheinlich vorher mal da war, um besondere Belastungsphasen auszuhalten, dass der eben nicht mehr da war. Und aushalten, haben wir gerade gesagt, ne, das ist schon ein großes Thema, aushalten, was in der Familie los ist, aushalten, was eben im Job los ist. Das haben sie vielleicht früher besser hinbekommen, weil da ein Puffer war, der nicht wieder aufgebaut wurde nach Corona.
Und merkt ihr da vielleicht auch, ohne jetzt da eine Sozialstudie zu bedienen, aber merkt ihr schon auch, dass ich die Struktur, die Gesellschaft verändert, dass eben man nicht mehr auf Ressourcen innerhalb von Familien zurückgreifen kann.
Ja.
Merkt ihr das auch, dass viele auch, man redet ja immer davon, dass es ganz viele Single-Haushalte gibt, viele Menschen sozial isoliert sind, keine Außenkontakte mehr haben. Merkt ihr das auch?
Ey, das ist so traurig. Und eigentlich ist unser Job hier in dem Podcast, aber auch von uns, von Doktor, ja, wir stehen da mit Psychologinnen im Nike-Hoodie und nicht alte weiße Männer im weißen Kittel, die bei Psychologie Angst machen, sondern ja, wir holen das alles so ein bisschen aus der dunklen Ecke raus. Und trotzdem macht mich ein Punkt echt immer traurig, wie stark das Thema Einsamkeit zugenommen hat. Und Einsamkeit, die auch mit Corona zu tun hatte. Vielleicht habe ich da den Job gewechselt, bin in der neuen Stadt, in die ich gezogen bin, aber nicht angekommen, weil ich keinen kennenlernen konnte. Habe das aber ausgehalten jetzt 3 Jahre, 4 Jahre. Ja, und jetzt bricht aufgrund der Einsamkeit auch die Erkrankung aus. Und das merken wir massiv seit einem halben, dreiviertel Jahr, würde ich sagen.
Okay.
Krass.
Da vielleicht nochmal die Nachfrage. Kannst du da aber auch nochmal Unterscheidungen feststellen in den Altersgruppen? Oder ist es wirklich so, dass ich es, also ich würde behaupten, grundsätzlich ein Thema von allen Altersschichten, aber gibt es irgendwo einen Peak bei bestimmten Altersgruppen, wo du sagst, da fällt es besonders auf?
Ja, da ist es schon, würde ich das Klischee bestätigen, ne? Du hast schon die jungen akademischen, im Zweifel internationalen, die vielleicht irgendwie in der Digitalagentur arbeiten und so, die sind da schon deutlich anfälliger für.
Ne? Okay.
Die sind zwar jetzt auch bereiter dafür, Hilfe anzunehmen, muss man auch sagen. Also die schaffen das auch, glaube ich, sich wieder selber zu heilen nachher, weil sie offen dafür sind, Hilfe anzunehmen. Aber das ist ganz klar diese Zielgruppe oder diese Schicht bis Mitte 30, die dafür am anfälligsten in Anführungszeichen ist.
Okay. Aber wenn du das gerade ansprichst mit der Inanspruchnahme, in der Vergangenheit war das so, dass ja so ein bisschen das Thema Psyche, Depression, die ganzen Themenfelder außenrum, waren ja schon ein bisschen stark stigmatisiert. Und viele haben ja gesagt, nee, brauch keine Hilfe, ich schaffe das alleine. Merkst du aber auch, dass es wirklich so ist, dass sich das in der Gesellschaft mehr durchsetzt?
Ja.
Nicht nur wegen den Diagnosen, die gestellt werden von den Ärzten und das jetzt irgendwo in Richtung Muskel-Skeletterkrankung geht, sondern dass wirklich auch viele Leute sagen, okay, alles klar, ich lasse mir jetzt einfach mal helfen, ich lasse mir zeigen, ich suche mir Unterstützung, ich suche mir Hilfestellung.
Ja.
Nimmst du das wahr oder ist das eher jetzt auch wieder eine subjektive Wahrnehmung von mir?
Du merkst, ich scharre schon mit den Hufen.
Ja, zum Glück hast du keinen Gaspedal, ich sitze auf der Fahrerseite.
Aber das ist wirklich, das ist so schön eigentlich. Wir sind ja mit unserer Hauptzielgruppe häufig eher so im konservativen Familienunternehmen. Das ist das Bauunternehmen, das ist Maschinenbau. Und die stehen jetzt nicht typischerweise für die Wellness-Oase, die sie da bauen, ne? Sondern die gucken auf Performance, aber die haben Werte. Und Werte heißt bei denen, ey, wir sind Familienunternehmen und uns sind die Leute wichtig. Ne? Und dann machen die im BGM nicht alle möglichen 10 Sachen, sondern das, wo sie glauben, dass das wirklich wirksam ist. Und da gehören wir Gott sei Dank dazu. Und das führt dazu, dass selbst in so konservativen, angestaubten, unsexy Branchen oder was, ja, auch der Mann mit Mitte 50 die Hilfe annimmt, weil das vom Unternehmen so vorgelebt wird. Und das finde ich so geil. Liegt teilweise auch, muss ich mal ganz klar sagen, an Familienunternehmen, wo die, da ist gerade der Generationswechsel und da ist der, ja, der alte Patriarch, der auch seine Werte hat, ist noch da und der Junior ist aber auch schon da und die sagen gemeinsam, hey, wir sind Family und das ist ein Familienunternehmen und uns ist es wichtig, dass den Leuten Hilfe zur Verfügung steht und dass sie das annehmen. Und das führt echt dazu, dass die Leute sich tatsächlich trauen. Und das ist, da geht so viel positiv. Jetzt kann man wieder positiv werden. Da geht
wir
so sind
die ganze Zeit positiv. wir zeigen aber nur auf oder wir sprechen nur drüber, was einfach Fakt ist. Ja. Ne? Und wo ihr aber positiv helft, die Versorgung zu verbessern und den Menschen zu helfen. Das ist ja positiv. Also
total.
Genau.
Und das ist wirklich, das ist so schön, wenn da Maschinenbediener Bernhard sich dann traut, sich zu öffnen und sagt, ja, ich habe ja gehört, hier kann ich mal erzählen und so. Und dann geht das, wenn das einmal aufbricht, dann ist das für den so toll, weil er das wahrscheinlich lange ausgehalten hat und jetzt hat er die Möglichkeit. Und dann geht ganz vieles relativ schnell und dann ist das total geil, wenn die von uns eben nicht hören, ja, das ist aber schlimm und so, sondern die hören von uns, geil, dass du dich meldest, Bernhard, ja. wir bauen dir jetzt den Plan und dann gehen wir den aber gemeinsam, ja?
Ja, aber das ist ja genau das, was du gesagt hast, dass gerade in der Produktion eben das Problem ist, dass viele in der Produktion eben sich nicht geoutet haben bisher.
Total.
Und das bestätigst du ja gerade nur.
Ja, und endlich bricht es auf, ja?
Endlich bricht es auf. Ja, das ist ja super. Wenn man jetzt nochmal reinschaut, du hast jetzt gesagt, ihr seid ja Teil vom BGM, werdet ihr auch so wahrgenommen. Das heißt, weil du auch vorhin gesagt hast, ihr werdet ja von den Firmen direkt gebucht.
Ja.
Pauschale und so weiter. Und wie sieht's da aus? Ist da die Akzeptanz auch gestiegen und werdet ihr auch dann zum Beispiel im BGM sind ja mehrere Beteiligte auch involviert?
Ja.
Wie stehen die euch gegenüber? Also reden wir mal so Betriebsärzte, Betriebsräte, Krankenkassen, also die ganzen Beteiligten in diesem Prozess.
Also wir haben eigentlich mal strategisch das nicht unbedingt groß draufgeschrieben, weil das vor 5 Jahren wir uns nicht einreihen wollten in den Massagestuhl, den Obstkorb und die Bewegungsübungen zum Beispiel. Ne? Aber mittlerweile sind wir fester strategischer Partner im BGM, weil wir Belastungen und die echten Bedarfslagen hier auswertbar machen.
Ja.
Und deswegen sind wir da. Wir sind Teil der ASA-Sitzungen, ja, liefern eben Daten, damit die Unternehmen ganz klar wissen, was ist bei uns gerade los, was brauchen die Leute, was brauchen sie vielleicht aber auch nicht. Ja, also es sind viele dabei, die jetzt nach 5, 6 Jahren unter den BGM-Maßnahmen nochmal einen Strich ziehen und jetzt vielleicht aussortieren. Und wir liefern die Daten, um eine gute Entscheidung zu treffen. Ne? Insofern sind wir da, glaube ich, ganz gern gesehener Partner und sogar die Betriebsräte, denen man wahrscheinlich zuschreiben würde, dass sie erstmal kritisch sind oder melden die Leute sich ganz offen und ja, die stehen uns sehr wohlgesonnen gegenüber, weil das anonym nutzbar ist und sowas und das passt tatsächlich sehr gut, die sind offen.
Okay, und jetzt kommt ja die spannende Frage, weil du das gerade sagst, die sind sehr offen und klar, die wollen ja auch für die Mitarbeiter das Beste. Wie spielt ihr wieder Daten oder Ergebnisse, Evidenzen, wie auch immer, wieder zurück ins Unternehmen, weil wir reden ja immer über den einzelnen Menschen, über einzelne Diagnostiken. Wie führt ihr das zusammen über ein Dashboard? Wie kann der Unternehmer, der euch einsetzt, ableiten, Doktor wird?
Also ich kann natürlich auch einmal sagen, dass man jetzt sofort den Eurowert ablesen kann, was spart uns in dem Moment, ist nicht immer so einfach, schaffen wir in Case Studies aber schon sehr gut. Wenn wir jetzt noch nicht gestartet sind, dann würde ich nie sagen, hey, du hast gerade eine Auswahlquote von 8%, wenn wir starten oder wenn du es einsetzt, hast du nachher 5.
Okay.
Das kannst du natürlich wie immer bei BGM-Maßnahmen sehr schlecht sagen, aber also unser großer Kunde Apollo Optik zum Beispiel erwartet von uns eben schon, dass da auch ein Eurowert steht, den wir einsparen. Ne? Und dann liefern wir das über klassische Auswertungen. Wir lassen uns aber auch drauf ein, über Schnittstellen einfach wirklich die Daten rauszuspielen. Ja? Ich will jetzt nochmal sagen, komplett anonymisiert natürlich, klar. Aber du kannst eben schon ablesen, hier steigt gerade irgendetwas an. Was ist gerade los bei uns? Ist da eine Missstimmung, die wir vielleicht nicht festgestellt haben? Ne?
Okay.
Wie so ein bisschen Seismograf zu den Stimmungen. Oder eben andersrum, hochgerechnet, monetär, hey, Wartezeit auf den MRT-Termin ohne Doktor sind x Wochen, mit Doktor y Wochen. Der Anteil davon, von der Ersparnis an Kranktagen, sind y Euro und dann hast du es.
Hast du über Lohnfortzahlung das Thema.
Absolut.
Relativ schnell, genau. Ja. Du sprichst aber einen ganz wichtigen Punkt an. Ihr spielt es zurück. Du hast jetzt gerade auch gesagt, okay, vielleicht ist die Stimmung anders. Es gibt Themenfelder, die ihr vielleicht aufdeckt, die so nicht in der Führungsebene bekannt sind. Mhm. Wie wird damit umgegangen? In der Vergangenheit war ja immer so, okay, wir sind die Führungsebene, wir entscheiden und dann wird gemacht. Werden die Ergebnisse von euch auch schon aufgenommen, bewertet und dann vielleicht auch neue Impulse generiert, Maßnahmen abgeleitet? Habt ihr solche, also so ein Erlebnis auch schon gehabt oder du?
Ja, wir werden ja zum Beispiel auch als Maßnahme nach einer Gefährdungsbeurteilung Psyche eingesetzt. Ne? Und dann musst du die Wirksamkeit
nachweisen.
Und das funktioniert total gut. Ehrlicherweise, das ist natürlich toll für uns, tolles Vertriebsargument, weil wir als Maßnahme eigentlich immer passen.
Ja.
Das ist schön. Das macht für viele auch, macht ja tatsächlich auch Sinn. Aber was wir klar erleben, würde ich sagen, ist dann wieder auf den Bereich Führung zugespitzt, die sagen, hey, welche Lage haben wir gerade? Da sehen wir den Unterschied zwischen, weiß ich nicht, Verwaltung und Betrieb oder so, ja? Und gibt es da Dinge, auf die ich eingehen muss? Und das, was sie tun, ist häufig auch uns, hey, anzusprechen, hey, ich habe nächste Woche eine Teamsitzung, ich möchte mal wieder dafür werben, dass ihr genutzt werdet. Welche Besonderheiten hatten wir und auf was muss ich eingehen? Oder mir ist das Thema so wichtig, sagt die Führungskraft, ja, weil ich jetzt gemerkt habe, dass der Flurfunk sich ändert, dass die Leute anfangen, darüber zu sprechen, dass es hier echt normalisiert wird, dass ich selber als Führungskraft irgendwie eine Basisausbildung machen möchte, um Dinge zu erkennen.
Okay. Zweite Frage dazu mit dem Thema Marketing oder auch, ihr seid doch sicherlich auch ein Tool inzwischen dann, was ein Arbeitgeber nutzt in der Gewinnung, im Binden von Mitarbeitern und sagt, wir bieten dir einen Benefit, der mehr oder weniger vielleicht nicht in Euro berechenbar ist ja, oder ausweisbar ist, aber merkst du schon, dass Arbeitgeber sagen, oh, übrigens, wir haben da neben den ganzen tollen Benefits und was weiß ich, vermögenswirksame Leistungen, alles, was es da gibt, wir haben aber noch diesen, ich nenne es mal diesen Service für dich als Mitarbeiter, wir kümmern uns um deine Gesundheit, nicht nur als Floskel. Nimmst du das wahr?
Ja. Also ich würde sagen, wir haben es so in der Zielgruppe gedrittelt. Die einen sagen, sind die ganz ökonomischen, die sagen, ich will die Ausfallzeiten runterbringen und Kohle sparen, deswegen buche ich das. Ja, ist ja auch berechtigt. Dann gibt es die, die sagen, hey, ne, wir hatten Belastungsfälle, ich möchte den Mitarbeitenden was Gutes tun oder wir hatten vielleicht eine psychische Ausnahmelage, Suizidankündigung oder wie auch immer und ich möchte da ein gutes Angebot schaffen. Und dann gibt's das letzte Drittel, und das sind ganz klar es gibt ja noch die Branchen, die gerade wachsen, mhm.
Ja, klar.
Und die brauchen händeringend immer noch die Fachkräfte, die eben nicht so verfügbar sind, und dann brauchen die richtig gute Argumente. Und ja, die Sau ist schon häufig durchs Dorf getrieben worden, der Obstkorb ist es nicht mehr, aber viele andere Sachen eben auch nicht. Und Versorgung mit dem, was ich brauche, wenn es mir nicht gut geht, ist, glaube ich, ein echt wichtiges Argument. Und wir sind Story-Lieferanten, ne? Mhm. Ganz emotionale Geschichten erzählen.
Klar. Jetzt haben wir ja so ein bisschen beleuchtet, was ihr macht, wie das wirkt, wie ihr unterwegs seid. Wenn man jetzt nach vorne schaut, was sind so die nächsten Steps, die nächsten Ziele, die ihr habt? Gibt es Bereiche, wo ihr jetzt auch mal noch näher reinschauen wollt, neue Märkte erschließen? Weil ihr seid ja jetzt als klassische B2B-Lösung unterwegs.
Absolut.
Gibt ja noch andere Wege in die Versorgung, das noch breiter zu streuen, weil
ja.
Wir reden über ein massiv wichtiges Thema. Also eigentlich müsst ihr ja selber von selber laufen, sage ich mal, und selber rollen. Jeder, der das jetzt hört, wird sicherlich in irgendeiner Art und Weise wissen, wo der Schmerzpunkt ist und welchen Schmerzpunkt ihr löst.
Ja.
Aber was habt ihr so die nächsten Schritte geplant und wo soll die Reise hingehen?
Also vielleicht an die Hörer und Hörerinnen, wer eine gute Idee hat, wie daraus ein B2C-Modell werden kann, der darf gerne auf mich zukommen, denn das würden wir natürlich gerne machen, aber das lässt sich relativ schwer umbauen. Ne? Soll das limitiert sein? Ist das auf eine bestimmte Anzahl an Terminen limitiert? Was kostet es? Das ist nicht so einfach. Was wir jetzt gerne machen, sind Kooperationen zum Beispiel mit Fitnessstudios, die unsere Leistung in ihre Tarife mit inkludieren, ja, weil die Leute auf der Fläche, die hören immer wieder, wie es den Leuten geht und von denen werden Antworten erwartet, ja, im Personal Training, aber die haben die natürlich nicht, zum Thema Psyche Beispiel und beim Facharzttermin auch nicht. Da sind wir richtig guter Paar bei den größeren Ketten. Dann gibt es aber auch noch weitere Märkte in der Versorgungslandschaft oder andere Träger, und das sind zum Beispiel Unfallversicherungen, Berufsgenossenschaften, also Arbeitsunfälle, Wegeunfälle ist ein großes Thema und da ist die Versorgungslage, möchte ich sagen, noch schwieriger an manchen Stellen. vorstellen, dafür gibt es eine Lösung. Das ist sehr spannend und zwar natürlich wahnsinnig schwer. Wir haben bestimmt 1,5 Jahre gebraucht, um da reinzukommen. Aber jetzt haben wir das Vertrauen und starten da gerade. Das ist sehr spannend. Und natürlich möchten wir auch wieder, und das haben wir am Anfang mal versucht, aber jetzt möchten wir es gerne wieder machen, auch in den GKV- und PKV-Markt zu gehen. Denn ich glaube, das, was wir tun, ist ein echter Premium-Service. Und die Services, die da gerade sind, die schon durch die GKV oder durch die KV insgesamt finanziert sind, hinken an vielen Stellen. Und ich glaube, da können wir mit einem Premium-Service echt was aufmischen.
Genau. Also wenn jemand auch von der KV das hört, ne, von der Kassenärztlichen Vereinigung, von der 116, 117, gern mal bei euch melden, ne, auf jeden Fall.
Absolut.
Ja, da vielleicht auch nochmal eine, und also nicht, dass es falsch machen, aber wie gesagt, man kann sich ja immer noch zusammentun und zusammen mehr erreichen am Ende des Tages. Ja, wunderbar. Benjamin, jetzt zum Schluss vielleicht auch nochmal der Aufruf, und das haben wir im Podcast immer, also du hast jetzt gerade durch die Blume schon mal ein bisschen gesagt, bevor wir uns hier wieder aus dem Sportwagen rausschälen, aha, wie auch immer, ja, ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es nachher eine Vorher-Nachher-Bilder bei LinkedIn. Ne?
Vor allem sind wir schmal und lang geworden.
Genau, dann bin ich dann endlich 2,10 Meter groß, ne, wenn ich hier rausgezogen werde. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Aber der Aufruf am Schluss immer, du hast so ein bisschen, wie gesagt, durch die Blume gerade gesagt, wer darf, wer soll sich bei euch auf jeden Fall melden von den Hörern, wer darf, was ist eure Zielgruppe? Du hast gerade ein bisschen beschrieben, wenn jemand kennt, ne, du kommst ja aus Köln, da ist ja so das Thema, ne, kennt jemand, der jemanden kennt, ne, du musst schmunzeln, du weißt, was
da,
ich meine.
Und da darf man es auch aussprechen, genau. Ja, in Köln darf das sein.
Genau, ich wollte gerade sagen, gibt sogar, glaube ich, ein Lied drüber, ne? Ja. In Köln, eins der vielen 10.000 Lieder bei euch, genau, und da hilft man sich und auf jeden Fall, schieß los. Wer soll sich, darf sich bei dir melden?
Ja, also klar, wir haben die Kapazitäten, den Service auszuweiten. Also wir sind weiterhin offen für neue Kunden, das ist ganz klar. Das heißt, also Unternehmen, die bewusst sagen, hey, ich möchte entweder ja, Kohle sparen, weil ich die Leute leistungsfähig halten möchte, möchte nicht, dass sie erkranken, sondern möchte, dass sie frühzeitig Hilfe bekommen, die dürfen sich melden. Dann dürfen sich natürlich auch für unsere weiteren Projekte mit den Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungen suchen wir psychologische Psychotherapeuten, die so eine Basisausbildung in Richtung Trauma haben. Da haben wir ganz spannende Kooperationsmodelle, die, glaube ich, viel, viel Sinn machen. Die suchen wir. Und tatsächlich wachsen wir auch im Team weiter. Also wir suchen Menschen, weil wir KI an den richtigen Stellen einsetzen, die Bock haben, im Gesundheitsmarkt so ein bisschen als enfant terrible manche Dinge aufzubrechen und mit Automatisierung, Digitalisierung und KI an den richtigen Stellen Kapazitäten zu schaffen, dass Menschen Zeit haben für persönliche Beratung. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Ja, super. Also wir packen wie immer gewohnterweise alle Links, alle LinkedIn-Profile, Homepage etc. von euch in die Shownotes auf jeden Fall. Ja. Jeder, der das hört, sich berufen fühlt, die Welt ein bisschen besser zu machen, geht ja darum, auch Menschen zu helfen.
Mit Helfen Geld verdienen, sagt
genau.
Ich immer, das macht so viel Spaß.
Das macht so viel Spaß,
über
genau.
Purpose müssen wir uns nicht unterhalten.
Nein, wollte ich gerade sagen. Also das ist bei euch kein Thema. Das liegt mehr oder weniger automatisch im Geschäftsmodell und ist ganz, ganz offensichtlich. Deswegen macht es auch super viel Spaß. Ich verfolge das schon ein bisschen. Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Ne? Ja. Die Reise von Doktor, ich halte es auf jeden Fall im Blick, drücke euch die Daumen, wünsche dir dem Team ganz viel Erfolg.
Danke.
Sag danke für deine Zeit, dass du nach Heilbronn gekommen bist, hier in einem besonderen Umfeld mit mir und mit uns den Podcast gemacht hast, auf das Lascht. Und ja, sag lieben Dank und wünsche dir noch viel Spaß hier und noch viele inspirierende Kontakte, Gespräche, weil es ist ja nicht nur Healthcare hier, sondern wir haben jetzt festgestellt, vorhin mal ganz kurz, ne, es ist ganz viel AI hier, KI hier, so unterschiedliche Themenfelder, aber trotzdem spannend und lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen.
So ist es, bin gerne gekommen und jetzt stürzen wir uns nochmal wieder ins Getümmel.
Alles klar. Vielen lieben Dank, Benjamin, für
Danke
deine
dir.
Zeit.
Ciao.